Dank Corona wurde das Bildungssystem in das eiskalte Wasser der digitalen Möglichkeiten geworfen. Und in den letzten Wochen haben Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern teilweise auch echt schon richtig gut schwimmen gelernt. Optimisten hoffen jetzt, dass Corona der große Knall war, den das Bildungssystem gebraucht hat, um viele Dinge neu zu denken. Realisten befürchten eher, dass Schulen nach der Öffnung ganz schnell wieder zu alten Mustern zurückkehren. Und damit genau das nicht passiert, hat Verena Pauster eine Bewegung gestartet. Eine Online-Bewegung, bei der jeder von zu Hause mitmachen kann und seine Ideen für die Schule von morgen einbringen kann. Auch du. Wie genau das funktioniert und warum sie dabei auch dich braucht, erklärt Verena Pauster in diesem Interview. Als Gründerin des Vereins Digitale Bildung für alle hat sie auch noch 3 Tipps auf Lager, wie du dein Kind ganz einfach von zu Hause aus auf die Zukunft vorbereiten kannst. Also dranbleiben bis zum Ende lohnt sich und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge.
Stress und Sorgen wegen schlechter Noten, ewige Diskussionen bei den Hausaufgaben und einfach kein Bock auf Schule? Mach dein Kind zum Klassenheld. Dieser Podcast ist für Eltern, die ihre Kinder erfolgreich durch die Schule bringen und damit bestens aufs Leben vorbereiten wollen.
Ich will, dass jedes Kind eine glückliche Schulzeit hat.
Für Lisa Reinheimer ist Schulerfolg eine Herzensangelegenheit. Sie ist Lehrerin, Lerncoach und kennt die Spielregeln des Schulsystems. Klassenheld. Denn gute Noten öffnen die Tür zur Traumzukunft deines Kindes.
Halt, stopp! Hier wird nichts geändert und es bleibt alles so, wie es ist. Das ist die Aussage von einem guten Mann von Frauentausch, die vor vielen Jahren ja viral ging im Fernsehen und bei YouTube. Jetzt könnte man meinen, diese Aussage kommt gar nicht von diesem Mann von Frauentausch, sondern vielleicht manchmal auch von unserem Bildungssystem. Zumindest ging mir das ganz oft so, als ich noch an der Regelschule war und versucht habe, da was zu verändern. Und ich weiß, dass es so großartige, so tolle, so innovative Lehrkräfte gibt, die ganz, ganz viel verändern möchten. Und die jetzt so wie ich auch gehofft haben, dass Corona vielleicht der große Knall war, den unser Bildungssystem gebraucht hat, um die ein oder andere Sache mal umzudenken, neu zu agieren und einfach permanent für immer so weiterzumachen. Jetzt haben die Schulen mittlerweile größtenteils wieder geöffnet und auch ich bin jetzt schon seit fast 4 Wochen wieder jeden Tag in meiner 9. und 10. Abschlussklasse. Und was ich merke ist, es passiert ganz schnell, dass alles einfach wieder so ist wie zuvor. Und damit genau das nicht passiert, hat eine ganz großartige, eine ganz inspirierende Frau eine Bewegung gestartet. Und eine Bewegung, das klingt jetzt so aktiv, wie das Ganze auch wird. Und was hinter der Bewegung steckt, was das Ganze soll und wie du als Elternteil oder als Lehrkraft da mitmischen kannst, ohne dass du dir ein Demoschild schreiben musst, das Haus verlassen musst oder sonst was, das erfährst du heute in diesem Podcast. Zu Gast ist Trommelwirbel, die großartige Verena Pauster. Sie hat mal gesagt, dass die Kernvoraussetzung für ein zukunftsfähiges Deutschland die Tatsache ist, dass jedes Kind eine digitale Bildung hat. Also der Zugang zu digitaler Bildung ist die Grundvoraussetzung, dass wir als Land überhaupt zukunftsfähig sind. Deswegen hat sie den Verein Digitale Bildung für alle gegründet und ist deswegen nicht nur die Kompetenz, sondern auch das Gesicht hinter Wir für Schule, Hashtag Wir für Schule. Ich bin so dankbar, dass sie sich die Zeit nimmt, um heute im Podcast dabei zu sein und sage, hi Verena Pauster.
Hallo liebe Lisa, ich freue mich auch sehr dabei zu sein.
Richtig, richtig cool. Verena, jetzt gibt es da dieses Wort, das heißt Hackathon oder Hackathon. Mhm. Und ganz viele Menschen denken, oh Gott, das hat irgendwas mit Programmieren zu tun. Kannst du uns bitte mal erklären, was dahinter steckt und was das ist?
Und das ist völlig in Ordnung, dass jeder so denkt, so was, ein Hackathon? Und vielleicht mal der Grund, warum wir es so genannt haben, war, dass es zu Anfang der Corona-Zeit den Bundesregierungs-Hackathon Wir versus Virus gab. Und da haben 40.000 Menschen mitgemacht, die, glaube ich, auch zum ersten Mal dieses Wort gehört haben. Und dann war das ein Riesenerfolg. Und dann haben wir gesagt, wir müssen ja das Rad nicht immer neu erfinden. Was einmal schon funktioniert hat, wird auch nochmal funktionieren. Aber wir wollen es fürs Bildungs- und Schulsystem machen. Und insofern ist ein Hackathon die Mischung aus Hacken und Marathon. Und ich glaube, es ist ein Marathon, das Bildungssystem zu verändern. Das werden wir nicht über Nacht tun. Aber die Hack-Komponente ist, wir fangen jetzt mal an und wir trauen es uns jetzt mal. Und Hacken heißt aber nicht, dass man programmieren können muss, sondern das heißt, dass LehrerInnen, SchulleiterInnen, Eltern, Schüler selber alle zusammen an Lösungen für fächerübergreifenden Unterricht, digitale Ausstattung von Schulen, soziale Gerechtigkeit, also 9 verschiedenen Themenfeldern arbeiten und am Ende die besten Lösungen hoffentlich sich verstetigen.
Und das, also es klingt super, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Ja, und ich habe jetzt auch gerade ganz viele Ideen und frage mich, wo findet das Ganze denn statt und wie kriegt ihr das gebündelt, diesen Ideenreichtum, der da wahrscheinlich zusammenkommen wird?
Also erstmal haben wir die Menschen aufgerufen zu sagen, reicht Challenges ein, also konkrete Aufgaben, an denen ihr arbeiten wollt. Da wurden 550 Challenges eingereicht.
Wow.
Und da selektieren wir jetzt die, dass es keine Doppelungen gibt und so und stellen die dann am Wochenende auf die Seite. Die Seite ist www.wirfuerschule.de und dann können eben ab Montag die Teilnehmer, die sich vorher registriert haben, an diesen verschiedenen Challenges teilnehmen. Und wie machen wir das? Wir machen das rein virtuell. Das ist natürlich erstmal jetzt Corona geschuldet. Das ist aber auch nicht schlecht, weil du damit deutschlandweit, egal wer wo ist, kann mitmachen. Wer eine Stunde am Tag Zeit hat, macht mit. Wer die ganze Woche sich frei nimmt, macht mit. Und es wird über Slack organisiert. Und dann bist du mit deiner Gruppe, maximal 30 Teilnehmern in einem Slack-Channel. Und dann könnt ihr da entscheiden, wir machen jetzt ein Hangout oder Zoom-Meeting. Wir connecten uns via E-Mail. Wir machen alles in Slack. Das kann dann jede Gruppe für sich selber entscheiden. Hat einen Moderator, der das so ein bisschen zusammenhält. Und dann ist das mal ein riesengroßes Bildungsexperiment.
Wow, spannend. Jetzt bin ich mir sicher, ein paar Leute, die zuhören, denken so, Slack, Zoom, das sind alles Begriffe, die habe ich noch nie gehört. Zur Beruhigung, ich glaube, wenn ihr euch da mal angemeldet habt, dann ist alles auf einmal ganz selbsterklärend und ihr bekommt es Schritt für Schritt und portionsweise so vermittelt, dass ihr ganz easy einfach mitmachen könnt, oder?
Absolut. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, was wir in den letzten 12 Wochen gelernt haben, dass wir bei vielen Themen wie der Ochse vorm Berg standen und auch noch nie eine Microsoft Teams-Konferenz mit der Lehrerin gemacht hatten und auch diverseste Online-Bildungsprogramme nicht kannten. Und als wir uns dann aber damit beschäftigt haben, haben wir sehr schnell festgestellt, was ist gut, was macht nicht so viel Sinn, wo fühle ich mich von der Oberflächenbenutzung am wohlsten. Also dieses einfach mal ins kalte Wasser springen und zu sagen, okay, dann bin ich jetzt mal in der ersten Slack-Gruppe meines Lebens, wird mich schon nicht irgendwie nachhaltig beeinträchtigen. Das ist, glaube ich, genau die richtige Herangehensweise an die Zukunft, weil die wird uns keiner beibringen. Die müssen wir irgendwie selber erleben und ausprobieren. Und das fängt dann mit sowas an.
Ja, ganz, ganz wunderbar. Jetzt es ist ja so, dass ganz viele Eltern immer Bedenken haben, dass die Kinder ja ohnehin schon zu viel am Handy hängen und es ist für die auch eine ganz fremde Welt, für die Eltern auch oft nur wenig Verständnis haben.
Ja.
Ich bin mir sicher, du hast mehr als ein Argument, warum digitale Bildung so wichtig ist für unsere Zukunft. Magst du uns da mal überzeugen?
Ja, sehr gerne, weil ich bin ja selber Mutter von 3 Kindern, die sind 12, 10 und 2. Und insofern bin ich ja in der Doppelrolle, dass ich einmal mich sehr viel mit der Thematik beschäftige, aber auch jeden Tag die ja dann verprobe. Und warum ich da sozusagen Entwarnung geben möchte, ist, was unsere Kinder intuitiv können und was sie den ganzen Tag machen würden, wenn wir sie nicht bremsen würden, ist digitaler Konsum. Und da sind sie TikTok-Weltmeister und Fortnite und alles. Können sie alles rauf und runter, lernen sie in 3 Minuten. Das ist aber nicht digitale Bildung und das ist nicht Medienkompetenz. Denn im Internet richtig zu recherchieren und Fake News von Real News zu unterscheiden, Haltung zu zeigen, indem man weiß, wie man eine Petition startet oder einen WordPress-Blog aufsetzt, kreativ zu werden digital, indem man einen Stop-Motion-Film dreht, was so eine Art digitales Daumenkino ist, oder in Minecraft ein Klassenzimmer baut. Das können die nicht intuitiv. Und das können wir als Eltern ihnen auch nicht beibringen, weil wir das selber nicht gelernt haben. Und dieses neue Gestalten und diese neue digitale Kreativität, die fasse ich unter digitaler Bildung zusammen. Nicht das Verschicken von Arbeitsblättern per E-Mail oder ein Mathebuch als PDF.
Ja, was ich auch gemerkt habe, also ich stimme dir so zu, Verena, und was ich auch gemerkt habe über Klassenheld war die letzten Wochen einfach dieser Unterschied, ne? Also manche Lehrkräfte haben sich wirklich auch getraut, haben Videos gedreht, haben Konferenzen mit ihren Schülerinnen und Schülern gestartet und haben auch einfach mal gemacht. Also die sind ein Stück weit über über Ängste hinweggegangen, indem sie gesagt haben, mir ist jetzt erstmal ganz egal, welche Plattform welche Vorteile hat, wer mir den Zugang bezahlt. Hauptsache, ich sehe meine Schüler und ich erreiche die und Lernen findet wieder miteinander statt. Dann gab es aber auch andere, das haben mir ganz viele Eltern von Klassenheld hier berichtet, die wirklich wochenlang über Wochen nur Arbeitsblätter per Mail geschickt haben, wo dann die Eltern ausbaden konnten, dass die Kinder irgendwann vielleicht einfach mal unmotiviert sind, wenn jetzt das 20. Arbeitsblatt einfach nur per E-Mail kommt. So funktioniert Lernen nämlich auch nicht. Und genau das ist das, was ich so schön finde an digitaler Bildung, dass wir arbeiten mit digitalen Medien, aber wir lernen dabei ja auch ganz viele soziale Kompetenzen. Bei uns an der Schule habe ich gerade ein Podcast-Projekt. Und
super.
Oh mein Gott, was war die eine Schülerin nervös? Die hält Referate, das schüttelt die aus dem Ärmel, da ist die null mehr nervös. Und dann war da dieses eine Interview mit einer Frau, deren Beruf sie ganz spannend findet. Es geht da um Berufsorientierung und die war so nervös vor diesem Podcast-Interview und gleichzeitig danach so unfassbar stolz, wo ich gedacht habe, ja, sie hat jetzt gelernt, wie sie mit dem Schneideprogramm umgeht. Das ist das eine und sie weiß auch, wie man das hochlädt und so weiter. Aber das, die wirkliche Sache, die sie gelernt hat, war dieses über sich hinausgehen, Leute kontaktieren, Leute richtig anschreiben per E-Mail. Und über sich hinausgehen und sich trauen, mal zu sprechen, sich zu zeigen im Internet.
Dafür da habe ich auch noch ein schönes Beispiel aus der Corona-Zeit. Mein Sohn sollte ein Gedicht auswendig lernen und dann haben wir Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland ausgewählt. Und weil aber er es ja jetzt gerade nicht vor der Klasse oder dem Lehrer halten konnte, sollte man es als Video einreichen. Und dann habe ich gesagt, du kannst dich jetzt da hinstellen und das runterleiern, aber du kannst dir auch überlegen, ob du einen Hintergrund bastelst und dir vielleicht irgendeine einen Strohhut aufsetzt, irgendwas.
Also wenn du eine Birne in die Hand nimmst, ne, das ist doch der Mann.
Birne in die Hand, lebt mal dieses Gedicht. Und dann hat er sich so viel Gedanken gemacht, wie er das inszeniert, dass es am Ende, glaube ich, wird der dieses Gedicht nie wieder vergessen, weil es eben mehr war als am Tisch sitzen, auswendig lernen, runterbeten. Und das ist auch digitale Bildung, dass du einfach nur, weil du es filmst, dir andere Gedanken machst. Und das ist jetzt mal die erste Stufe, ja, weil das ist fast so ein bisschen wie ein Arbeitsblatt per PDF verschicken. Aber es zeigt einfach, du kannst mehr rausholen aus den Aufgaben, dass sie dann für Kinder auch erlebbarer werden und dann am Ende hoffentlich mehr hängen bleibt.
Und es betrifft ihn ja dadurch.
Total.
Also dadurch wird das Gedicht auf einmal für ihn persönlich relevant und man kann was Kreatives, Neues draus entwickeln. Und das sind ja genau die Fähigkeiten, die uns am Ende auch von Maschinen unterscheiden, ne? Dass wir kreative neue Lösungen entwickeln können, dass wir die Fähigkeit und die Bereitschaft haben, lebenslang zu lernen. Und da ist es halt so wichtig, dass wir Freude beim Lernen haben. Jetzt steckst du ja in einer ganz anderen Rolle als ich und kannst da, glaube ich, auch nochmal ganz anders überzeugen, warum diese Fähigkeiten schon heute und erst recht in der Zukunft eigentlich unabdingbar sind und warum, wenn wir so weiter lernen, wie wir es jetzt tun in der Schule, warum wir unseren Kindern damit keinen Gefallen tun.
Genau, und da kann man mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken, warum sozusagen bin ich da so ein starker Verfechter. Ich bin eigentlich in der Gründerszene groß geworden, sozusagen habe mein eigenes Unternehmen gegründet und irgendwann gemerkt, wenn wir nicht die Innovationen von morgen und die Plattformen, die dann mit Datenschutz die Daten richtig verwalten, hier in Europa bauen, dann wird die Zukunft sein, dass es amerikanische und chinesische Plattformen gibt, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, wie sie alle heißen und jeden Tag kommt eine neue dazu. Die kommen nur nie von uns und da sind wir automatisch zu Konsumenten degradiert, die können wir nutzen, die wenigsten kreieren da auch was, aber es passiert nicht nach unseren Wertesystemen, nach unseren Maßstäben, nach unseren Regeln und ich möchte, dass unsere Kinder mehr sind als zukünftige unmündige Konsumenten von außereuropäischen Plattformen, sondern ich möchte, dass sie Gestalter der Zukunft werden können. Und dafür brauchen sie ein anderes Handwerkszeug, als was wir brauchten, als wir in die Welt entlassen wurden nach der Schule. Und dieses Handwerkszeug zu vermitteln und eben minimale Einblicke mal zu haben in, wie funktioniert ein Textverarbeitungsprogramm, wie geht Internetrecherche, wie kann ich vielleicht ein bisschen programmieren, meinen eigenen Blog aufsetzen. Also wie brauche ich nicht für alles eine Agentur, so wie wir es brauchen, weil wir es nicht gelernt haben. Das ist mal der Minimumanspruch an Schule. Und darüber hinaus, je mehr du kreativ in dieser Welt machen kannst, desto näher bist du daran, dass du dir die Produkte, die Abläufe von morgen ausdenken kannst. Und das ist aus meiner Sicht erstrebenswert.
Und eigentlich auch der sicherste. Denn wenn wir selbst die Gestaltung unserer Zukunft in der Hand haben, dann ja.
Total. Und wirklich immer wieder, wir sind solche Datenschutzverfechter in Europa. Aber was bringt es uns denn, wenn wir die tollsten Datenschutzverordnungen haben, aber die Daten nicht uns gehören? Und wir müssen uns einfach trauen, selber ins Kreieren zu kommen. Also das gilt auf allen Ebenen. Das gilt auch in der Politik. Wir müssen mehr gestalten statt verwalten. Und die Zukunft, die ist so schnelllebig und die ist so, die wird sich so stark verändern. Und wir können es jetzt eigentlich noch gar nicht absehen, was sind in 10 Jahren die Hauptberufsbilder, die Ausbildungsgänge. Und deswegen so eine Flexibilität den Kindern beizubringen, dass Unsicherheit nichts ist, wovor sie Angst haben müssen, dass Wandel per se positiv ist und dass sie eine Resilienz haben, dass wenn mal was nicht so läuft, wie sie es dachten, sie halt wieder aufstehen und weitermachen. Das sind aus meiner Sicht wichtigere Fähigkeiten in Zukunft, als dass du irgendwas auswendig gelernt hast oder irgendein Buch durchgeackert hast.
Ja, und ich denke auch, dass wir Lehrkräfte uns da den Weg so einfach machen. Und dieser ganze, also ich erlebe Schule oft als alltäglicher Kampf momentan bei den Hausaufgaben, im Unterricht und danach und so weiter, weil Schülerinnen und Schüler auch oft den Sinn einfach hinter ganz vielen Dingen den Sinn nicht sehen. Die müssen was lernen, was sie eigentlich googeln können. Und jetzt durch die Situation, dass Kinder auf einmal zu Hause lernen, merken wir auch an ganz vielen Stellen, dass unsere Testverfahren eigentlich altbacken sind. Denn wir fragen ganz oft reproduktives Wissen ab, was Kinder einfach jederzeit googeln können. Und dann die Angst von Lehrkräften, dass man dann Kompetenz nicht mehr messen kann. Also da haben wir ganz, ganz viel zu tun. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass du diesen Ball ins gebracht hast, Verena, wirklich so, so toll.
Nein, das freut mich auch so sehr, weil ich habe das ja nicht jetzt erst seit Corona gepredigt sozusagen, sondern beschäftige mich da schon seit Jahren mit. Und es ist wie immer mit Themen, du brauchst neben der guten Idee und den richtigen Gedanken auch einfach das richtige Timing. Und jetzt haben wir eine Art Volkslernen durchgemacht während Corona und ein nationales Bildungsexperiment oder fast ein globales, weil ja alle das gerade gemacht haben. Aber wir haben einfach gemerkt, das Thema ist wichtiger, als wir dachten. Und jetzt eben nicht den Fehler zu machen, zu sagen, sobald alle Kinder wieder in der Schule sitzen, haben wir es geschafft, da haben wir es überstanden, jetzt können wir unsere Wunden lecken und wieder weitermachen, sondern dann zu sagen, komm, wir haben doch jetzt eigentlich so viel Mut geschöpft, dass dieses Neue spannend ist und dass wir das können, lass uns doch diesen Weg weitergehen.
Ja, und weißt du, was ich mir so wünschen würde, dass jetzt alle Eltern, die zuhören oder alle Lehrkräfte, die sagen, oh, ich habe irgendwie selbst gar keine Idee oder ich bin selbst so undigital, ich weiß gar nicht, wie das geht, dass sie trotzdem kommen. Einfach, um zu hören, was alles schon geht. Genau. Denn ich glaube, wenn ich gerade mal 2 Minuten was aus meiner Erfahrung teilen darf, ich war selbst immer total begeistert für neue Lernkonzepte. Und ich weiß aber noch, der erste Tag, wo ich an unserer Schule war, wo ich einfach durch die Räume gelaufen bin und gedacht habe, oh Mann, heftig. Mir ist die Kinnlade runtergefallen, nicht mehr hochgegangen, weil mir vor Augen geführt wurde, wie Lernen eben auch sein kann. Um einfach mal ein paar Eckdaten zu nennen. Bei uns duzen Schülerinnen und Schüler ihre Lehrkräfte. Einfach, weil wir dadurch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis haben. Wir haben keine Räume mehr in dem Sinn, sondern offene Lernebenen. Cool. Und jeder lernt da, wo er oder sie gerade möchte und wie es gerade passt, dann haben wir ganz viele Fächer, nicht mehr in dem klassischen Sinne, sondern verlagern das in Projekte. Und was haben wir noch? Ja, dieses Großdenken in Projekte ist eine Eigenschaft, die Kinder von Montessori-Schulen ja schon ganz, ganz früh lernen. Und dadurch auch diese Idee, dass sie nicht einfach nur passive Konsumenten von Wissen sind, sondern dass sie Wissen aktiv mitgestalten können und dass Wissen und Forschung nie beendet ist. Und die Ideen, die Kinder und Jugendliche haben, wenn die seit mehreren Jahren bei uns an der Schule sind, das ist unglaublich. Und freitags hat die Oberstufe bei uns keine Schule mehr, sondern Service Learning. Und da entwickeln Kinder und Jugendliche ihre eigenen Ideen, wie sie einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten können. Und ich weiß noch, ich darf da im Team sein und ich weiß noch, mein erster Freitag, der war so augenöffnend, weil ich so den Unterschied gemerkt habe zwischen den Kindern, die neu zu uns an die Schule kamen und die noch nie, die all die Schuljahre davor noch nie gefragt wurden, mal selbst eine Idee zu entwickeln, mal selbst Gedanken einzubringen. Die waren komplett überfordert von dieser Freiheit, während andere es oft überhaupt gar nicht abwarten konnten, endlich loszulegen und auch genau wussten, was ist mein Steckenpferd, was macht mich aus? Und diese Schülerinnen und Schüler gehen eben gestärkt in ihrer Persönlichkeit aus dem Schulsystem hervor und nicht geschwächt, indem sie aufzeigen können, welche Fächer sie alles nicht können und was sie alles nicht wissen. Denn ich glaube, die Fähigkeit, die wir in Zukunft vor allem brauchen, ist Selbstvertrauen. Also dieses Vertrauen in uns und in unsere Fähigkeiten und was wir können. Und dass wir wissen, hey, selbst wenn da eine Challenge ist, an die ich vorher noch nie gedacht habe, wo ich gar nicht wusste, dass die kommen kann, ich habe alles in mir, um die zu lösen. Denn ich habe das in der Vergangenheit da und da gemacht. Und wenn nicht, gibt es andere Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, die genau das können und von denen ich lernen kann. Und ja, ich freue mich einfach so sehr auf diesen Hackathon, wie auch immer es heißt. Und ich freue mich, ja, ich freue mich so, so sehr, Verena.
Es ist auch einfach der Gedanke gewesen, wie kann man diese ganze Energie, die eigentlich bei allen vorhanden ist, jetzt kanalisieren in eine Sache, wo dann auch wirklich konkrete Ergebnisse rauskommen. Weil sonst hast du ja immer die Gefahr, gerade im Bildungsbereich, dass jeder hat einen Gedanken oder eine Idee und dann probiert er sie in seinem Umfeld aus und dann wünscht er sich, es gäbe eine Plattform, wo man diese Idee zum Fliegen bringen kann. Und das ist jetzt genau die Hoffnung, dass das Bundesministerium für Bildung ist dabei, die KMK, die Kultusministerkonferenz, Dorothee Bär als Digitalisierungsstaatsministerin und dann hoffentlich 10.000 Teilnehmer und Experten und Lehrer und Schulleiter und dass du einfach die Chance hast, dass du mal gehört wirst. Und ich glaube, das ist ja das, was Demokratie am Ende auch zusammenhält, dass man weiß, die Politik, die stellt viele Weichen, aber bei Themen, wo die vielleicht auch sagen, wir brauchen eure Hilfe, da wird man dann auch mal gehört. Und das ist, glaube ich, die Chance des Hackathons, dass man sagt, da kommen so gute Sachen raus, dass man die dann an die Politik geben kann und sagen kann, so, haben wir jetzt schon mal für euch vorgedacht, könnt ihr jetzt aufgreifen und bei euch andocken.
Und Best-Practice-Erfahrungen sammeln. Mega,
total,
mega gut.
Voneinander lernen.
Ja.
Also das können wir uns gar nicht genug hinter die Ohren schreiben, dass wir die Zukunft nicht alleine hinkriegen werden. Das schaffen wir nur zusammen.
Richtig geil, muss ich mal so sagen jetzt. Verena, darf ich dich noch um 3 Tipps für unsere Eltern bitten? Ich bin mir sicher, du hast da was auf Lager.
Geil, danke schön.
Also, diese Frau hat so wenig Zeit, deswegen bin ich so happy. Die Frage wäre, wenn wir jetzt losgehen für ein neues Bildungssystem und selbst wenn wir realistisch sind, wissen wir, dass das kein Vorgang ist, der von heute auf morgen vollendet sein wird. Und es gibt einfach Kinder, die jetzt schon viele Jahre im Schulsystem sind, wo die Eltern vielleicht das Gefühl haben, oje, jetzt kann mein Kind ganz viele Dinge, Wissen auswendig gelernt, aber die eine oder andere Zukunftskompetenz hat es vielleicht gar nicht oder ich bin mir nicht sicher, ob es die entwickelt hat. Was sind denn Dinge, die Eltern im Alltag tun können, um Zukunftskompetenzen bei ihren Kindern zu entwickeln?
Ja, also das erste ist, beschäftigt euch selber damit. Das heißt, ruft eine Zukunftsstunde ins Leben bei euch in der Familie. Eine Stunde pro Woche, Sonntag 17 bis 18 Uhr, setzt ihr euch alle an den Esszimmertisch oder Wohnzimmertisch und reihum darf jedes Familienmitglied einmal in der Woche etwas in die Mitte legen und sagen, wir drehen jetzt zusammen einen Stop-Motion-Film, wir programmieren jetzt mit Scratch, wir hören jetzt einen Podcast, wir nehmen einen Podcast auf. Wir machen ein Minecraft-Klassenzimmer, was auch immer es ist. Und dann machen alle zusammen das, weil dann einfach mal erstmal das Verständnis füreinander geschaffen wird aus, ach so, ich dachte, du spielst da immer in Minecraft nur rum, da kann man ja auch richtig gute Sachen machen. Also erstmal so ein bisschen alle auf die gleiche Ebene heben. Weil dann, das ist dann mein zweiter Punkt, wird man gegenüber seinen Kindern eine andere Autorität auch für das Verbieten. Ein Kind, dem du verbietest, Fortnite zu spielen oder zu sagen, nach einer halben Stunde ist Schluss, weiß, du hast eigentlich keine Ahnung, was es da spielt. Und deswegen hält es sich dann zwar im besten Fall an die Regel, aber es hat nicht wirklich Respekt vor deiner Autorität in dem Moment. Wenn es aber weiß, Mami hat letzte Woche mit mir eine Stunde Fortnite gespielt, weil das war in der Zukunftsstunde unser Thema, dann ist das auch ein anderes Miteinander. Und das ist mein zweiter Tipp, reglementiert die Konsumzeit. Also glaubt nicht, dass wenn ihr sagt, okay, die sollen ja auch mit diesen neuen Geräten was lernen, dann darf der jetzt auch 3 Stunden. Nee, das kannst du machen, wenn du irgendwie eine Telefonkonferenz hast und dir nicht anders zu helfen weißt, aber verwechselt das nicht mit digitaler Bildung, sondern eher kontraproduktiv für digitale Bildung, weil einfach das Kind dann irgendwann sagt, das Handy oder das Tablet ist ein Gameboy und zu mehr habe ich da auch gar keine Lust. Also Konsumzeit hart reglementieren, eine Zukunftsstunde zusammen machen und Kreativzeit freien Lauf lassen. Das heißt, wenn jetzt das Kind kommt und sagt, Mami, ich möchte gerne Smartphone oder Tablet und du sagst, aber du hattest heute schon deine halbe Stunde, dann darfst du es nur haben, wenn du etwas Kreatives machst. Also wenn du jetzt mit deinem Lego- oder Playmobil-Männchen einen Stop-Motion-Film drehst, der im Prinzip so ist, du veränderst immer den Arm vom Lego-Männchen ein bisschen, machst Fotos und irgendwann sieht es dann so aus, als ob das Männchen winkt, dann kannst du das machen und ich freue mich schon darauf, dass du mir das Ergebnis präsentierst. Und ob das Kind dann anderthalb Stunden braucht oder 30 Minuten, ist dann egal. Dann ist sozusagen der Weg das Ziel. Und diese drei Tipps, Konsumzeit reglementieren, Kreativzeit freien Lauf lassen und eine gemeinsame Zukunftsstunde machen, helfen uns, glaube ich, das Ganze in die Familien zu bringen und Eltern so ein bisschen mehr Möglichkeiten an die Hand zu geben.
Auf jeden Fall. Danke, Verena, für diese drei tollen Tipps. Können wir nochmal, to put it in a nutshell, zusammenfassen, wo Eltern was finden und wann es losgeht?
Ja, also einmal finden Eltern auf meiner Seite homeschooling-corona.com sämtliche Lernplattformen und Lernangebote, wenn jetzt weiterhin noch so hybrider Unterricht ist zwischen Schule und Zuhause. Und auf www.wirfürschule mit UE, wirfürschule.de findet ihr alle Informationen zum Hackathon. Da kann man sich anmelden. Montag, 8. Juni geht's los. Und macht einfach mit, habt keine Angst, dass ihr nicht Experte genug seid, habt keine Angst, dass ihr euch da blamiert oder irgendwas. Wir waren alle mal jung und insofern einfach dabei sein und mitmachen, dass das einfach eine Riesenbewegung wird.
Also, da weiß ich nicht, auf was wir jetzt noch warten. Wenn die Folge jetzt ausgestrahlt wird, heißt es für euch morgen loslegen und dabei sein. Ich danke dir, Verena Pauster, dass du dabei warst heute im Podcast und freue mich schon, wenn wir uns dann morgen wiedersehen beim Hackathon Wir für Schule. Bis dann, liebe Verena. Ciao.
Bis bald. Tschüss.
Mach dein Kind zum Klassenheld.
Super Noten, Freunde fürs Leben, glückliche Erinnerungen.
Klassenheld. Klassenheld. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder erfolgreich durch die Schule bringen und damit bestens aufs Leben vorbereiten wollen. Wer mehr über Lisa Reinheimer wissen möchte, Infos gibt's auf www.klassenheld.com.